Musik ohne Herberge. Marimba Mondo von Louis Thomas Harden, der als junger Mann erblindete, sich der Musik zuwendete und als überragender Komponist gefeiert wurde und wird. Mit Leonard Bernstein und Charlie Parker stand er in Kontakt und lebte ansonsten als der Wikinger von Manhattan auf der Straße mit Helm und Rauschebart. Und er war schließlich so erfolgreich, dass er ein Haus hatte und ein geregeltes Einkommen. Auf einer Deutschlandtournee wurde ihm das dann aber doch wieder alles viel zu viel und da entschied er in den 70ern zu bleiben in Deutschland und dann lebte er fortan mal hier und mal dort. Er starb 1999 in Münster. Auch Richard Prox hat auf der Straße gelebt und einen Weg zurückgefunden. Kein Dach über dem Leben heißt das Buch, in dem er sein Leben beschreibt. Guten Morgen, Herr Prox.
Ja, guten Morgen, danke fürs Hiersein.
Der Titel Ihres Buches, der spielt mit der übertragenen Bedeutung eines Dachs, also das Dach da oben, das man tatsächlich hat, das hängt irgendwie auch zusammen mit einem Dach, das man möglicherweise empfindet. Kein Dach über dem Leben. Wie hängen die beiden zusammen?
Ja, es ist so, wenn sie halt keinen eigenen Wohnraum haben, wo sie sich zurückziehen können, was bei vielen Obdachlosen dann nicht der Fall ist, dann leben sie in der Öffentlichkeit, werden von allen wahrgenommen und haben keinen Schutzraum. Sie leben im Grunde schutzlos, würdelos, rechtlos auf der Straße. Und mit einem Dach über dem Kopf ist es bei vielen Obdachlosen eben so, dass sie zumindest einen Schutzraum haben. Aber man muss das immer sehen. Es gibt Menschen, die haben ein Dach über dem Kopf, leben zu Hause irgendwo. Aber wenn das Haus, wenn das Heim dort aus irgendwelchen Gründen krank oder gestört ist, dann ist das auch kein Frieden, den man hat. Ne? Deswegen ist es meiner Ansicht nach sowohl für Obdachlose als auch für Nicht-Obdachlose wichtig, wenn man einen Hort hat, wo man sich zurückziehen kann oder darf, dass man da auch Ruhe und Frieden um sich herum hat.
Sie haben natürlich nicht ganz freiwillig gewählt, auf die Straße zu gehen, aber Sie hatten irgendwie schon einen Drang dazu. Sie wollten raus, auch aus der elterlichen Wohnung, waren schon als ganz junger Mann, also da waren Sie noch gar kein Mann eigentlich, waren Sie noch ein Junge mit 13, glaube ich, waren Sie schon auf der Straße. Was hat Sie da hingetrieben?
Ja, ich bin damals aus dem Kinderheim abgehauen. Ich hatte damals mehrere Kinderheime und da war sexuelle Gewalt und Missbrauch und Essensentzug und so weiter an der Tagesordnung. Und ich bin dann einfach so als 12-, 13-Jähriger aus diesen Heimen abgehauen, habe auf der Straße gelebt, als Straßenkind und bin dann immer wieder eingefangen worden, nach Hause gebracht worden, wo ich mich eigentlich wohlfühlte. Und in den Kinderheimen und Jugendeinrichtungen gab es natürlich ganz üble Zustände, die ich ja auch in meinem Buch beschrieben habe. Und davor wollte ich mich nur schützen und bin deswegen weggerannt.
Zu der Zeit, das unterscheidet vielleicht das Draußensein, das ohne Dachsein zu dieser Zeit als Junge, von dem dann als Erwachsenen, gab es immer noch was, wo Sie hin konnten. Sie haben es gerade gesagt, nämlich das Elternhaus. Aber irgendwann mit 21 war das dann zu Ende. Da war der Vater gestorben, die Mutter gestorben und man hat sie vor die Tür gesetzt.
1986 im April, ich war damals gerade frisch in der Trauerphase. Meine Mutter ist kurz zuvor verstorben, hat die Stadt Mannheim trotz Bitten und Betteln von mir und trotz meiner Suchterkrankung mir die Wohnung geräumt. Es gab eine ausstehende Schuld von 1.500 D-Mark damals. Entgegengesetzt hat man Wertgegenstände aus der Wohnung geräumt von 15.000 D-Mark und mir bis heute nicht gesagt, was mit den Sachen geschehen ist. Und das war deswegen schlimm, weil plötzlich hatte ich ja überhaupt nichts mehr. Ich wurde dann in die Notunterkunft geschickt nach Mannheim und dort hat man mich in der Nacht noch auch meine letzten Habe bestohlen. Und das ist ganz schlimm für Menschen, wie ich es auch heute rückwirkend sehe, wenn Menschen obdachlos werden, aus irgendwelchen Gründen auch. Und sie kommen dann in eine Notübernachtung, wo sie nichts haben und werden dann auch noch bestohlen der ersten Nacht. Man hilft ihnen nicht, das ist natürlich schlimm, ne?
Ja, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, dass Sie mit zwei Plastiktüten vor der Tür Ihres Elternhauses standen. Mhm. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
Ja, es war ein katastrophaler Zustand. Es war ja alles weg. Das Schlagzeug war weg, das Klavier, Akkordeon, Trompete, alles war weg. Die Wertgegenstände von meinen Eltern, von mir, es war alles weg für einen Betrag von 1.500. Und später stellte sich heraus, dass die Stadt Mannheim, ich hätte hier gar nicht rauswerfen müssen. Man hätte es einfach problemlos verlängern können, den Mietvertrag, wollte aber nicht. Und für mich war das eine Katastrophe. Bei mir brach alles zusammen. Und deswegen vielleicht auch der Grund, weshalb ich so lange auf der Straße bisher ausgeharren habe. Ich bin ja heute nicht mehr obdachlos, muss man hinzufügen, aber ich bin wohnungslos, lebe ohne eigenen Wohnraum.
Also Sie sind bei Freunden, bei Bekannten oder auch mal in der Schlafstelle oder jetzt nicht mehr?
Naja, weniger. Also ich bin der Tagelöhner. Ich lebe von dem, was ich durch eigene Handarbeit auf der Straße mir erwerben kann und lebe auch ein bisschen von den Lesungen, was ich ab und zu an Aufwandsentschädigung bekomme und versuche halt in Pensionen unterzukommen oder in Monteursunterkünften, privat auch demnächst bei Günter Wallraff wieder zu Gast sein zu dürfen. Und da bin ich schon dankbar, dass ich diese Menschen kenne, ganz ehrlich.
Das Dach über dem Kopf ist Ihnen so wichtig, dass Sie das Buch so genannt haben, also dann sogar das Dach über dem Leben. Die beiden Sachen haben offensichtlich ganz eng was miteinander zu tun, haben Sie gerade auch erklärt. Sie haben gesagt, die Zeit der Obdachlosigkeit, und man muss noch mal sagen, das waren 30 Jahre, die nennen sie 30-jähriger Krieg. Mhm. Das hat auch was mit dem Unbehaustsein zu tun, mit dem, dass man nicht weiß, was einen morgen erwartet.
Ja, stimmt. Das Leben auf der Straße ist ein Überlebenskampf. Man hat ja keine Verwöhnaromen. Man muss gucken, morgens, wenn man noch überlebt hat, die Nacht draußen irgendwo im Freien zu schlafen, mit Schlafsack, Isomatte und so weiter, dass man da morgens ins Gewerbegebiet geht und sich nach einem Tagelöhnerjob umsieht. Ne? Und wenn man da nichts gefunden hat, geht man in eine anlaufende Beratungsstelle, sofern in der Nähe, versucht sich dort zu waschen, zu duschen, seine Wäsche in Ordnung zu kriegen und so weiter. Und dann versucht man an einen Tagessatz heranzukommen, der für Obdachlose im Regelfall da ist, aber nicht immer. Und dann mittags geht man dann in die Stadt, versucht dort in den Geschäften nachzufragen, darf ich 1-2 Stunden bei Ihnen arbeiten? Und wenn das auch nicht geht, dann sitzt man eben draußen nachmittags und bettelt draußen. Deswegen sitzen so viele nachmittags gerade auf der Straße und haben Schild vorne an wie Wohnungsloser bittet um eine milde Gabe oder ähnliches, weil man einfach nichts gefunden hat, um anderweitig sich versorgen zu dürfen. Denn in sehr vielen Notunterkünften muss man leider Entgelt bringen. Selbst wenn die freie Plätze haben, werden sie dort nur aufgenommen, wenn sie vielleicht 5 Euro hinlegen, sonst kommen sie da nicht rein.
Aber es gab auch eine Zeit, wo sie es sehr genossen haben, wo das gar nicht so anstrengend und schlimm war, draußen zu sein, sondern wo sie ihren Rucksack gepackt haben mit allem, also als würden sie auf eine größere Wanderung gehen und gesagt haben, ich verlasse jetzt Mannheim. So, ich starte auch ein neues Leben. Mannheim ist die Stadt, in der Sie groß geworden sind.
Ja, es war 1990, ich kam frisch von der Therapie, ich war entgiftet und wunderbar weg von den Drogen. Ich war befreit, ich habe mir einen Rucksack genommen, bin einfach auf Wanderschaft gegangen, durch den Osten gezogen und habe es genossen. Also die 1990er Jahre waren für mich das schönste Jahrzehnt in meinem Leben und dafür bin ich dankbar. Und vor allem haben mir immer viele fremde Menschen geholfen, wo ich nie gedacht hätte, dass die Menschen mir helfen. Und ich fand es einfach glückselig für mich. Für mich war das die pure Befreiung. Ich war nicht mehr gefangen, auch nicht mehr mit den Drogen gefangen, sondern ich war einfach frei und konnte mich von Ort zu Ort bewegen, ohne jetzt irgendjemanden auf der Tasche zu legen, irgendjemand zur Last zu fallen.
Und Sie waren sogar so frei, dass Sie so eine Art Reiseführer für Menschen geschrieben haben, beziehungsweise im Internet veröffentlicht haben, die genauso leben wollen wie Sie. Also Sie haben die Unterkünfte, in denen man übernachten kann, bewertet.
Ja, und zwar seit 2004 pflege ich ein Online-Portal ohne Wohnung-was-nun-blogspot.com. Und da gebe ich so über 4000 Adressen bekannt von Einrichtungen für Obdachlose, für Nichtsesshafte, für suchtkranke Menschen, für Menschen in sozial schwierigen Lebenslagen, in prekären Lebenslagen, mit allem, was man so braucht. Und das so nahegelegen, damit jeder im Umfeld von 50 Kilometer genau weiß, wo er hin kann. Und das ist für mich deswegen wichtig, weil ich habe so viel Not gelitten auf der Straße und so viel mangelhafte Auskunft bekommen und wurde auch unter Obdachlosen selbst so oft angelogen. Ich habe mir so viele Geschichten anhören müssen, die überhaupt nicht gestimmt haben. Und heute noch wirst du angelogen, dass ich mir einfach sage, weißt du was, Leute, ihr lebt ganz unten, ihr seid ganz nach unten gefallen, ihr lebt auf der Straße, ihr müsst nicht mehr lügen, bleibt bei der Wahrheit, der Grund, weshalb ihr auf der Straße seid, der ist schon schlimm genug, hört auf mit den Lügen, mit diesen Ammengeschichten. Und deswegen auch diese Internetseite, wo ich mit vollem Bewusstsein alle Adressen so veröffentlicht habe, wie ich sie vorgefunden habe, so sachlich, inhaltlich korrekt, dass jeder Mensch sofort weiß, woran er ist.
Ja, Sie sprechen übers Essen, Sie sprechen über Sauberkeit, auch über Freundlichkeit, da gibt es offensichtlich ziemlich große Unterschiede. Was braucht eine gute Herberge für Menschen, die keinen Schlafplatz haben?
Ansonsten? Also eine gute Herberge sollte auch rund um die Uhr offen haben. Sie sollte ein Einzelzimmer haben, das täglich geputzt wird, wo man wenigstens einmal in der Woche frische Bettwäsche bekommt, frische Handtücher bekommt. Maximal ein 2-Bettzimmer, das dann aber auch von innen abgeschlossen ist. Ein 2-Bettzimmer nur für Personen, die auch gemeinsam auf dem Zimmer verbringen wollen. Man sollte am Tag mindestens einmal eine Mahlzeit bekommen, sei es nur ein Frühstück oder ein Abendbrot. Das muss gewährleistet sein. Die Mitarbeiter sollten in der Lage sein, sich auf die hilfesuchenden Menschen, denn wer in eine Notunterkunft geht, ist hilfesuchend, sollte man sich darauf einrichten und wenigstens im Ton den Menschen gegenüber Würde und Respekt zeigen. Selbst wenn der Mensch vielleicht noch so auffällig ist, aber jeder, der auf der Straße lebt, hat eine Erkrankung, ob das jetzt nun eine Suchterkrankung ist, Alkohol, Drogen oder Spielsucht, ob es eine psychische Erkrankung ist, wie eine Psychose, oder ob es andere Gründe sind, aber wissen Sie, jeder Mensch unten auf der Straße hat, auch wenn er Ihnen so manche Lügengeschichte erzählt, trotzdem das Recht auf Würde, Anstand und Respekt behandelt zu werden. Denn das öffnet die Türe zu diesen Menschen, das öffnet die Seele und das macht uns alle miteinander doch etwas freundlicher im Umgang.
Jetzt setzen Sie Ihre Arbeit fort, obwohl Sie ja nicht mehr so im eigentlichen Sinne so richtig, also wohnungslos sagen, sind Sie noch, aber nicht obdachlos. Wie oft sind Sie dann noch in Einrichtungen oder fahren Sie nur noch zum Kontrollieren vorbei und gucken mal, wie es so aussieht?
Ich gebe ehrlich zu, ich bin eigentlich nur zum Kontrolle unterwegs, ne? Und ich bin ja immer noch ohne festen Wohnsitz, also habe ich überall Zutrittsberechtigung. Und ich habe aber auch schon Einrichtungen erlebt, wo die Leute dann gekommen sind und gesagt haben, ey, da kommt der Bestsellerautor, gell? Der schmeißt mal eine Runde hier, gell? Heute gibt's jetzt fröhlich feiern und so. Und da hätte ich natürlich die Sucht bezahlen müssen, das mache ich nicht. Aber wenn jemand in Not ist, mich um Fahrkarten bittet oder Hunger und Durst hat und so, dann gebe ich sehr gerne was und das regelmäßig. Ich habe zum Beispiel eine Eigenart mir angewöhnt, seitdem ich Bestsellerautor bin. Jeden Morgen, bevor ich außer Haus gehe, gucke ich, was ich an Geld habe. Und genau 20% davon gebe ich einem Bettler an diesem einen Tag. Und dann habe ich eine gute Tat getan und damit bin ich mit mir selbst im Reinen.
Jetzt sind Sie wohnungslos, haben ein Dach über dem Kopf, also aber kein eigenes. Ist das eine bewusste Entscheidung? Warum entscheiden Sie sich gegen sozusagen die eigene Herberge?
Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich, wissen Sie, ich habe all meine liebgewonnenen Berber durch Erkrankungen verloren. Und jetzt habe ich ja niemand mehr. Und ein Mensch, der alles verloren hat, hat nichts mehr zu verlieren, kann nur noch geben. Und ich habe festgestellt, ich brauche keinen Wohnraum. Ich bin über 30 Jahre wohnungslos und ich habe den Bezug zu einer Wohnung verloren. Und deswegen ist dieses Herumreisen bei mir einfach nur vielleicht die Freiheit zu genießen, aber auch ein Stück weit meine Einsamkeit, in der ich lebe, auch damit umgehen zu können. Ich lebe bewusst ganz gezielt alleine und kümmere mich um schwerstkranke Obdachlose, auch mit dem Projekt, das ich in Köln vorhabe. Aber für mich selbst muss ich sagen, ich habe doch alles verloren. Also ich kümmere mich um die, die nichts mehr haben.
Machen Sie sich da einen Plan, also sozusagen von Herberge zu Herberge zu ziehen auf der Karte und überlegen sich, wann Sie wo sind?
Naja, es hängt auch davon ab, wie ich als Tagelöhner umherkomme, ne? Und selbstverständlich, wenn ich in einer Region bin, egal wo, jetzt gehe ich automatisch in die Notunterkünfte, in die Tagesaufenthalte und sehe zu, wie es dort ist und mache dann weiter meinen Weg. Aber ich habe gesehen, was Sache ist, notiere und so weiter und empfehle weiter oder nehme manche Adressen auch wieder raus, sodass ich immer sagen kann, bei mir auf meiner Internetseite findest du Adressen nach dem Bundesland gerichtet, in Alphabet geordnet und du hast dann sofort, was du willst. Und das ist alles von mir persönlich getestet.
Kein Dach über dem Leben heißt das Buch, in dem Richard Brocks sein eigenes Leben beschreibt. Und ansonsten beschreibt er noch, man muss sagen, in ihrer Freizeit eigentlich, Herbergen, in denen man unterkommen kann, wenn man selbst keine hat. Vielen Dank, Herr Brocks.
Danke sehr, danke schön. Alles Gute Ihnen.